Bierchen, seinen Bann. Immer angenehmer Klang. Schaut ihr euch auf YouTube an. Mellier, Kasper, Mullen und alle, die sich als
Hagebuttene
identifizieren. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Reinis Bestiarium und gleichzeitig auch dem zweiten Teil zu den Tier-Mensch-Wesene. Ja, was die Tier-Mensch-Wesene betrifft, sind wir bei Nummer 5 von 19. Das heißt, je nachdem mache ich. Wir werden mal schauen, wie weit ich bin, wenn wir bei der Nummer 9 angelangt sind. Je nachdem mache ich da jetzt noch 2 oder 3 Videos raus, je nachdem, wie lange ich dafür brauche und so weiter. Denn ja, es würde halt passen, da entsprechend 3 Videos draus zu machen, weil dann kann man immer schön 5 zusammenfassen. Wenn ich 2 draus mache, dann ja, muss ich eben einmal 8 und einmal 7. weitere Wesene behandeln. Aber das geht natürlich auch. Gut, wir haben jetzt eigentlich gerade nichts weiter, was sich vorher zu sagen lohnt. Deswegen steigen wir direkt ein mit der Nummer 5, Arachne. Bestiarium 5, Arachne. 7. März 2025. Wie immer mit der Überschrift Mein Universum Bestiarium. Rasse Tiermenschen. Name Arachne. Größe circa 2 Meter. Da muss ich jetzt auch wieder fragen, was genau mit dieser Größe gemeint ist, aber vielleicht wird Rainer uns das noch erzählen. Herkunft System der humanoiden Völker / Planet der Sümpfe. Geschlecht weiblich. Ah, also auch wieder eine Spezies, die nur aus weiblichen Individuen besteht. Okay. Frag mich, wie viele von den rein männlichen Spezies es geben wird. Wir haben jetzt schon die 3. rein weibliche Spezies. Liebe Freunde. Geschlechtsreife circa 16 Jahre, Lebenserwartung circa 130 Jahre. Ha, dann werden die gemessen an Reinis, ja, wie soll ich das nennen? Gemessen an Reinis Maßstäben relativ spät geschlechtsreif in Bezug auf ihre Lebenserwartung. Fortpflanzungsgene stark, sexuelle Bereitschaft normal. Bevorzugte Partner waldbewohnenden Völker, Rainer. Es ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man solche Fehler machen kann. Ja, wahrscheinlich, weil er sich beim Schreiben dachte, die bevorzugten Partner sind die waldbewohnenden Völker. Und ja, dann kommt halt sowas bei rum. Danke dafür, Rainer. Also bevorzugte Partner, waldbewohnende Völker, in Klammern männlich. Ja, ja, die sind alle relativ hetero. Aber gut, bevorzugt heißt ja nicht, ne, dass man das Edzardler ausschließlich macht. Ja, die Arachne sieht merkwürdig aus auf diesem Bild, aber ja, passt schon. Ansichten der Rasse. Zitat, mein Netz, mein Heim. Noch ein Zitat, my home. Was? Rainer, hast du da vergessen zu schauen, was mein Netz auf Englisch heißt? My web, my home zum Beispiel? Naja, egal. Arachnen gehören zu den selteneren Völkern, da sie sich oft an abgelegenen Orten aufhalten. Ja, Moment. Heißt selten, dass sie in relativ geringer Zahl vorkommen? Das wäre meine Interpretation. Oder meinst du eigentlich zu den seltener gesehenen Völkern, da sie sich an abgelegenen Orten aufhalten? Weil das würde allein Sinn ergeben. Sie sind ja nicht dadurch selten, dass sie an abgelegenen Orten leben, denn sie können ja auch an diesen abgelegenen Orten in einer relativ großen Zahl leben, aber gut. Gut. Was auch immer Rainer meinte, es ist sowieso dumm. Zudem leben sie meist allein. Doch geht ein männliches Wesen in ihr Netz, gehört es Ihnen. Zumindest für die nächsten Wochen oder Monate. Ja, ja, und das ist ja freiwillig, Freunde, ja? Das ist ja, die Wesen, die sind ja alle lieb und gut und nett und, und sowas wie, ich weiß nicht, sowas wie Entführung oder so, das gibt's ja da gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie er auf diesen Gedanken kommt, liebe Freunde, also das kann überhaupt nicht sein. Und das mit dem gehört es ihnen, das heißt ja nur, dass die in den Bann der Arachne gezogen worden sind und gar nicht weg wollen, weil die Arachnen so lieb und nett sind und so auch so liebreizend aussehen. Ach Gott, was für ein behinderter Scheißdreck. Also, ich weiß nicht, zumindest allein von dieser Formulierung, und es wird auch noch bekräftigt durch den nächsten Satz, sehe ich gerade, aber allein aufgrund von dieser Formulierung muss man doch Rainers Grundprinzipien des Universums, die er immer wieder hochhält, durchaus in Frage stellen. Ja? Also, ich lese den Satz nochmal vor und dann den nächsten, weil ich finde, dadurch wird es sogar noch deutlicher. Doch geht ein männliches Wesen, in ihr Netz gehört es ihnen. Zumindest für die nächsten Wochen oder Monate. Etwas, wogegen ein männliches Wesen für gewöhnlich nichts einzuwenden hat. Für gewöhnlich. Das heißt, es gibt also diese Ausnahmen. Ja, und Rainer, der sagt natürlich, nee, das ist ja alles freiwillig und so, und deswegen schiebt er noch den nächsten Satz nach. Falls doch, lässt sie es gehen. Doch das kommt selten vor. Moment. Kommt jetzt selten vor, dass ein männliches Wesen dagegen was einzuwenden hat? Oder kommt es selten vor, dass ein männliches Wesen etwas dagegen einzuwenden hat und sie es dann gehen lässt? Das ist hier nicht ganz so eindeutig beschrieben, Rainer. Wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben. Ah, oh Gott. Ja, okay, also es gibt Edzardler keine Vergewohltätigung bei Rainer und deswegen ist das alles in Ordnung. Das ist alles freiwillig, Freunde. Ja, das ist alles freiwillig. Macht euch keine Gedanken. Alles freiwillig. Ich weiß gar nicht, wie man hier auf andere Gedanken kommen könnte. Für gewöhnlich haben sie kein besonders ausgeprägtes Sexualverhalten. Doch hin und wieder kommt es vor, dass sie sich gerne ausgiebig vergnügen. Oh, diese behinderten Formulierungen. Das sind diese typischen Rainer-Formulierungen, die maximal cringe sind. Es ist so abscheulich. Dabei ist ihnen auch ein weibliches Wesen recht. Jedoch bevorzugen sie es, sich mit männlichen Wesen zu paaren, um sich fortzupflanzen. Natürlich läuft das immer im gegenseitigen Einverständnis. Natürlich, und deswegen muss man das auch extra nochmal hinschreiben. Ja, also, ich weiß nicht, also diese Formulierungen und das, was hier beschrieben wurde, das klingt an mehreren Stellen so aweng widersprüchlich. Aber gut, der Rainer, der kümmert sich da schon drum, dass alles in Ordnung ist und alles freiwillig. Oh Gott. Aussehen. Der Körper einer Spinne und der Oger, ich meine natürlich Oberkörper, einer menschlichen Frau. Wie die Lamia und Melusinen sind auch sie ein rein weibliches Volk. Ja, da gibt's mehr zu knattern für denjenigen. Wobei, er könnte sich natürlich auch selbst in eine Frau verwandeln. Das fände Edzardler bestimmt auch sehr interessant und spannend. Buh. Ihr Oberkörper ist in der Regel sehr weiblich. Ja, nicht nur weiblich, nein, er ist sehr weiblich, liebe Freunde. Mit besonders ausgeprägten, ihr wisst schon, halt's Maul, Rainer. Sie haben verschiedene Haarfarben. Hat jetzt ein Exemplar verschiedene Haarfarben auf dem Kopf? Oder haben verschiedene dieser Arachnen jetzt verschiedene Haarfarben? Ja, was auch immer. Sie haben verschiedene Haarfarben und auch ihre Spinnenkörper variieren in der Farbe, meist abgestimmt auf ihre Haare oder Augen. Ja, dann dürfen die aber keine von diesen Switcher-Augen haben, oder? Also wenn die dann Augen hätten, ähnlich wie der Rainer, die sich je nach Stimmungslache eventuell so aweng ändern, dann, ja, dann müsste sich ja auch die restliche Farbe vielleicht ändern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr selten kommt es vor, dass eine sogenannte, in Anführungszeichen, dreifarbige Arachne geboren wird, die eine andere Augenfarbe, Haarfarbe und Körperfarbe hat. Ist das dann eine Glücksarachne? Ja, die sind ganz selten, liebe Freunde. Ja, die sind hochgradig selten. Ich wüsste jetzt nicht, warum man... Also, welcher Mensch hat denn die gleiche Körper, was ein bisschen doof klingt, und Haarfarbe beispielsweise? Das kommt ja vielleicht vor, aber doch eher selten. Also, es sei denn, man nimmt jetzt simple Kategorien und sagt, ja, was weiß ich, braune Haare, braune Haut. Yay. Aber da ist jetzt die Frage, inwiefern muss denn der Ton auch übereinstimmen? Weil da gibt es ja dann doch noch leichte bis starke Unterschiede. Also gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Rainer das meint. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall gibt es die Glücksarachnen, die dreifarbigen. Normalerweise haben Arachnen nur eine oder manchmal auch zwei Farben. Daher ist das ein sehr seltener Fall. Danke, dass du, nachdem du geschrieben hast, dass es sehr selten vorkommt, nochmal sagst, dass es ein sehr seltener Fall ist. Oh Gott. Kleidung. Im Gegensatz zu anderen Völkern tragen Arachnen meist ein weißes Tuch über ihren Brüsten, das sie bedeckt. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass sie dies nicht aus Scham tun. Ja, das ist dem Rainer wahnsinnig wichtig, weil sowas gibt es ja nicht im Bums-Diversum. Scham existiert da nicht. Weil, ist ja völlig klar, wenn ein Schamloser fantasiert, dann kommt da auch schamloses Zeug bei raus. Wunderschön. Rainer glaubt halt wirklich, schamlos wäre etwas Positives. Der ist da fest von überzeugt, dass Scham an sich etwas ganz Negatives ist. Dabei ist es ein Grundpfeiler des Zusammenlebens mit anderen. Ja, dass man eben nicht einfach jeden Gedanken sofort rausbläst und auch jede Übersprungshandlung sofort ausführt und ja, völlig nach unbedarften und ich weiß auch nicht, wie ich es benennen soll, einfach völlig triebgesteuert und instinkthaft handelt und auch sich verhält, spricht, benimmt, was auch immer. Ja. Und irgendwie, Rainer versteht nicht, dass Scham genau sowas halt alles auch verhindert. Der sieht die positiven Aspekte davon offensichtlich nicht. Naja, was auch immer. Ja, also, ne? Sie tun das Etzadla nicht aus Scham. Das Tuch, von dem sie oft viele verschiedene besitzen, also die Tücher dann, besteht aus ihren eigenen Fäden, die sie selbst gewebt haben. Okay, schön. Ist es dann ein, ja gut, kommt halt drauf an, aus was für Material diese Fäden bestehen und wie das dann verwoben wird und ja, wie man das halt anwendet. Weil je nachdem kann man da die Haltbarkeit so ein wenig in Frage stellen, aber wahrscheinlich ist das hier nicht der Fall, wahrscheinlich ist das alles super. Ja, sie sind stolz auf ihre Webkunst. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum dann immer nur komische Tücher? Warum dann nicht aufwendigere und interessantere Sachen? Färben sie die auch? Wäre dann meine nächste Frage. Und falls ja, womit? Und so weiter. Gut. Es geht noch weiter. Sie sind stolz auf ihre Webkunst. Wie immer hat Rainer einen Punkt gesetzt, wo ein Komma hingehören sollte. Wofür sie auch zu Recht bewundert werden. Von wem? Von allen anderen? Voneinander? Naja, was auch immer. Wenn sie mit anderen Völkern in Kontakt treten, verschenken sie gerne ihre gewebten Kleider, die in vielen Kulturen sehr geschätzt werden. Ah ja, und die haben dann quasi immer so einen ganzen Schrank voll an den verschiedenen Kleidungsarten dabei, weil, man darf ja nicht vergessen, wir haben es hier mit sehr unterschiedlichen Kreaturen, die sie theoretisch treffen könnten, zu tun. Und natürlich haben die alle unterschiedliche Anforderungen daran, wie Kleidung auszusehen hat. Ja, sowohl von der Form her, als auch von der Größe her. Ja, also, was weiß ich, ein Minotaur könnte zwar theoretisch ein Hemd tragen, das vom Schnitt her einem Hemd für einen Menschen ähnlich ist. Aber von der Größe her würde das ja nicht passen, weil so ein Minotaur ist ja wesentlich größer und damit ist ja sicherlich auch der Ogerkörper wesentlich größer als der Durchschnittsmensch. Wäre jetzt meine Vermutung. Aber wer weiß, vielleicht können die das auch ganz schnell. Ja, die machen das innerhalb weniger Augenblicke, haben die dann da, Klamotten fertiggestellt. Also nochmal, wenn Sie mit anderen in Kontakt treten, verschenken Sie gerne Ihre gewebten Kleider, die in vielen Kulturen sehr geschätzt werden. Daher sind Arachnen oft in der Nähe von Dörfern und Siedlungen zu finden. Ach so, ich dachte, die wären so Einzelgänger und wären an abgelegenen Orten. Also was denn jetzt, Rainer? Abgelegene Orte, aber in der Nähe von Dörfern und Siedlungen. Okay, ja, wahrscheinlich gibt's das da schon irgendwo. Wird schon passen. Also kommt ja auch immer drauf an, was man unter abgelegen versteht. Ne? Also, was weiß ich, Dörfer können ja auch durchaus abgelegen liegen. Also, ich weiß auch nicht, Altschauerberg ist da ein Beispiel. Ja, wobei, kommt ein bisschen drauf an. Na gut, was auch immer Rainer damit meint. Wie alle Völker in meinem Universum sind sie freundlich und lieb. Ja, okay, was hat das mit der Kleidung zu tun? Was soll dieser Satz jetzt hier? Es wurden auch schon Arachnen beobachtet, die ihre Fäden benutzten, um Springseile für Kinder zu machen, mit denen sie dann damit spielte. Was zum Fick ist das schon wieder? Mit denen sie dann damit spielte? Erstmal, was soll dieses dann damit? Weil, ach Gott, das ist so behindert. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also, ne, sie haben Springseile für Kinder hergestellt. Ich weiß nicht, was das mit Kleidung zu tun hat. Das wäre eher was für den nächsten Punkt. Besonderheiten. Anders als die meisten anderen Völker legen Arachnen Eier und tragen ihre Nachkommen nicht lebend aus. Da ihre Gene sehr stark sind, mächtige Gene, können sie nur Arachnen-Nachkommen zur Welt bringen. Nur? Also wirklich, wirklich nur? Weil die sind jetzt auch, er hat zwar jetzt hier geschrieben sehr stark, aber oben steht stark. Das ist jetzt nicht das Gleiche, hätte ich gesagt gehabt. Und es hieß ja bei anderen weiblichen Wesen, also Melusine, Kravel, und bei, Lamia, dass die ja durchaus auch andere Wesen gebären können. Also sowohl, wie auch immer das funktioniert, einander, also dass dass eine Lamia auch eine Melusine und eine Melusine auch eine Lamia gebären kann, irgendwie, aus Gründen. Aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus auch die Spezies, mit der sie sich da paart. Also dachte ich. Oder jetzt doch nicht mehr. Das verwirrt mich alles, diese Scheiße. Und was ist denn, wenn die Arachne auf einen, sagen wir mal hier wieder Minotaur trifft oder einen Centaur, ist ja egal, beides starke Fortpflanzungsgene. Was ist denn damit? Also, dann sind ja beide stark. Du hast ja hier, Rainer, du hast hier noch keine Unterscheidung gemacht. Stark, welches stark stärker ist. Verstehst du das? Du Spasti. Ja, gut, da ihre Gene sehr stark sind, bla bla bla. Im Gegensatz zu normalen Spinnen bringen sie jedoch nur 2 oder 3 Kinder pro Eiablage zur Welt. Ein weiteres besonderes Merkmal ist ihr Spinnfaden. Diese Fäden werden von vielen Völkern für verschiedene Zwecke genutzt. Ach, wunderschöne Alliteration. Von vielen Völkern für verschiedene Zwecke. Und das in Verbindung mit dem Faden. Wenn das jetzt nicht der Rainer wäre, dann würde ich ja fast denken, dass das Absicht gewesen sein mag. Sowohl die klebrigen als auch die nicht klebenden. Irr. Okay. Ja, also ich wüsste jetzt nicht. Ja, klar, mit klebrigen Fäden kannst du bestimmt irgendwie Zeug zusammenkleben. Logischerweise. Aber womit transportierst du die denn? Insbesondere, dass die auch klebrig bleiben. Oder musst du dann immer eine Arachne im Haus haben, die dir dann. Hier, mir ist gerade hier diese Vase runtergefallen, ist aber nur in 2 Teile zerbrochen. Mach mal schnell einen Faden, will ich kleben. Oh Gott. Natürlich, das ist auch immer dem Rainer ganz wichtig, ist es eine rein freiwillige Abgabe der Arachnen Und niemand würde zulassen, dass sie sich dafür überanstrengen. Ja, können die das denn überhaupt? Es zieht doch sowieso jeder die Energie irgendwie aus dem Universum, weil es muss ja keiner futtern. Aber gut, das ist ja ohnehin eine Frage, die noch komplett ungeklärt ist, wie das so funktioniert mit Energie und Erholung und dem ganzen Spaß, ne? Also jetzt nicht Energie in diesem klassischen Sinne, sondern ich meine halt wirklich, ne, dass der Körper quasi versorgt wird. Und wie das so funktioniert, das hat ja Rainer überhaupt noch nicht angesprochen. Er hat zwar gesagt, ja, Schlaf brauchen wir nicht und Futter und so brauchen wir auch nicht, auch nicht, Edzardler. Aber wie das dann funktioniert, wie der Körper haushaltet, wo der das alles herzieht und ob er auch erschöpft sein kann und falls ja, wie die Regeneration funktioniert, das hat er alles nicht erklärt. Also nicht so wirklich. Vielleicht hat er es mal kurz angesprochen, so von wegen, ja, das geht schon, Edzardler. Aber so richtig erklärt hat er es nicht. Naja, egal. Gut, also, sind wir fertig damit? Rainer schreibt gegen Ende. Das wäre der erste Überblick über die Arachnen und bisher auch der einzige. Auch wenn ich in dieser Welt keine Spinnen mag, haben auch sie ihre Berechtigung und werden in meinem Universum existieren. Ach, du bist zu gütig, Rainer. Würdest du die Arachne, Rainer, das ist jetzt die große Preisfrage, wenn du Spinnen widerlich findest, beziehungsweise sie nicht magst, ja, Rainer würde ja da nicht drüber hinausgehen, ja, würdest du trotzdem eine Arachne in ihr Spinnenloch reinmädeln? Oder wie auch immer man das nennt. Es wäre natürlich falsch, eine Arachne als Spinne zu bezeichnen. Ja, natürlich, sieht halt nur so aus, aber ist ja überhaupt nicht das Gleiche. Ich meine, verhält sich zum Teil auch so, ne? Spinnt auch Fäden und so weiter. Aber ist überhaupt nicht das Gleiche, Freunde. Nicht mal im Ansatz. Ja, legt auch Eier, aber ist überhaupt nicht das Gleiche. Also wirklich gar nicht. Wie immer könnt ihr bei Fragen oder Wunsch, warum nicht wünschen, oder Wunsch nach mehr Informationen gerne Rückmeldungen hinterlassen. Ich beantworte gerne alle Fragen. Es gibt immer viel zu lernen. Liebe Grüße, Rainer Winkler. Ja, und wie so oft, kein Kommentar. Damit sind wir beim nächsten Eintrag im Bestiarium. Der stammt vom 8. März 2025, also den vom darauffolgenden Tag. Bestiarium 6, Beasts. Ja, das ist so die erste Spezies, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich mir die vorstellen soll. Rainer war auch, ja, so, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, behindert und hat nicht mal ein Bild dafür eingeblendet. Ich weiß nicht, ob er kein schönes Bild bekommen hat. Wir müssen also rein nach der Beschreibung gehen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mir unter diesen Beasts vorstellen soll. Vielleicht lese ich es auch falsch, vielleicht heißt es Beasts. Wir werden sehen. Mein Universum, Bestiarium, die Überschrift wie immer. Rasse Tiermenschen, Name Beasts. Größe von 1 Meter bis 2,5 Meter. Herkunft, System der humanoiden Völker, Animal Planet. Oder Animal Planet? Animalplanet? Ich bin mir nicht sicher. Geschlecht, männlich und weiblich. Geschlechtsreife unterschiedlich. Lebenserwartung unterschiedlich. Okay, aber es ist trotzdem eine Art, eine Spezies? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Warum ist denn das so unterschiedlich dann? Fortpflanzungsgene normal. Sexuelle Bereitschaft gemischt, in Klammern je nach Spezies. Was zum Fick? Also, ich meine, Rainer wirft ja hier die taxonomischen Begriffe ohnehin maximal dämlich durcheinander, ja? Er nennt die Arten, was ja Spezies entspricht, für gewöhnlich. Zumindest umgangssprachlich redet man meist von Art, wenn man Spezies meint. Die Biologen sind da immer ein bisschen genauer, logischerweise. Es gibt ja dann auch noch so Subspezies. Vielleicht meint Rainer das damit, dass es sich um eine Art mit Subspezies handelt. Inwiefern dann diese Unterscheidung zwischen Subspezies und Rasse zu machen ist, da kenne ich mich wieder viel zu wenig aus, aber da gibt es bestimmt auch Unterschiede, wobei man auch immer bedenken muss, dass diese Unterschiede selten sehr hart sind, sondern immer relativ weich. Trotzdem kann man die durchaus machen. Aber ich weiß jetzt hier nicht, was er mit je nach Spezies meint. Und wie gesagt, ne, dass er halt auch da wieder, dass er die Rasse Tiermenschen nennt, obwohl damit die Familie, ja, das, was über der Spezies ist, gemeint ist. Also, das ist so merkwürdig. Insbesondere, wenn er dann von den Ansichten der Rasse spricht, sich da aber wieder nicht auf die Tiermenschen bezieht, sondern da wieder jetzt hier, ja, auf diese Spezies oder auf diese Art. Also, es ist maximal verwirrend, wie Rainer hier Begriffe verwendet. Also, er kann sie ja von mir aus falsch benutzen. Er kann ja sagen, ja, gut, das Übergeordnete zur Spezies heißt halt Rasse, was erneut völliger Schwachsinn ist, aber wenn er das für mich so nennen möchte, dann kann er das ja so tun. Aber dann soll er das doch auch, ja, konsequent so verwenden, wie er das immer verwendet. Aber er wirft es alles immer durcheinander. Also aber wirklich komplett. Naja, also, sexuelle Re Bereitschaft gemischt, je nach Spezies. Bevorzugte Partner? Keine. Erneut die Frage, heißt das, dass die alles nehmen und es ist egal? Oder heißt es, dass die keine wollen? Aber dann wäre die sexuelle Bereitschaft ja eigentlich eher gering bis gar nicht vorhanden. Was auch immer. Auch interessant, warum ist die sexuelle Bereitschaft gemischt, aber die bevorzugten Partner sind's nicht? Naja, egal. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ansichten der Rasse. Anders als die bisher genannten Völker sind die Beasts schwerer zu beschreiben. Sie bestehen aus verschiedenen Stämmen. Jetzt auf einmal Stämme. Gerade waren es noch Spezies. Ich hasse dich, Rainer. Ich hasse dich. Und je nach Stamm gibt es unterschiedliche Ansichten. Daher werde ich mich hier vorerst mit einer allgemeinen Ansicht dieser Rasse zurückhalten. Moment, ich dachte, die Rasse wären die Tiermenschen. Ah, ich hasse es. Aussehen. Leider kann ich keine genaueren Angaben zum Aussehen machen, da die Beasts nicht nur ein Aussehen haben. Sie gehören zu einem Volk, aber sie variieren stark in ihrem Erscheinungsbild. Rainer, dann können wir es lassen. Weißt du, dann können wir es lassen. Dann hören wir auf hier an der Stelle. Ich habe keine Lust mehr. Was soll die Scheiße? Oh Gott. Deshalb, schreibt Rainer weiter, werde ich jede Art. Wieso denn jetzt Art? Ich dachte, jeder Stamm. Oder jede Spezies. Ich dachte, das wäre eine Art. Deshalb werde ich jede Art separat behandeln müssen, was ich auch noch vorhabe. Hier folgt nur der allgemeine Überblick. Beasts haben einen menschlichen Körper mit tierischen Merkmalen. Das heißt, sie können den Kopf eines Wolfes, eines Rehs, Hasen, einer Katze oder einer anderen Tierart haben, die der jeweiligen Beastart entspricht. Daher kann ich auch keine genaue Auskunft über Körpergröße und andere Merkmale machen. Wie gesagt, einzelne Beasts werde ich noch ausführlich ansprechen, am besten basierend auf euren Kommentaren, damit ich weiß, für welchen Beast ihr euch interessiert. Warum für welchen? Warum nicht für welches? Naja, egal. Ansonsten werde ich die Beasts thematisieren, die ich am interessantesten finde. Grob geschätzt gibt es wohl mehr als 5000 verschiedene Beastarten. Tatsächlich könnte die Zahl sogar noch höher sein. Ein Beast kann jeder Art eines Säugetiers entsprechen, das an Land lebt. Also, ja, okay, also große Wassertiere fallen raus. Aber das wäre jetzt eine interessante Frage. Worin würde sich jetzt ein Beast mit Stierkopf von einem Minotaurus unterscheiden? Ist das dann nur, dass der Minotaurus eben keine Menschenbeine hat, sondern diese Hufe? Also wäre das jetzt der ganz große Unterschied? Weil ansonsten könnte man ja fast behaupten, dass Minotauren auch Beasts sind eigentlich. Und ja, weiß ich nicht. Zentauren sind dann fast sowas wie inverse Beasts, aber nur fast. Das wäre quasi der Pferdekörper und dann aber nur der Menschenkopf drauf. Oh Gott, oh Gott, nein, das ist ein Fiebertraum. Nee, das will ich mir gar nicht vorstellen. Um Himmels Willen. Ja, okay, also, aber immerhin gibt es dann kein Beast mit Delfinkopf oder so. Ja. Schade eigentlich, da hätte sich der Rainer bestimmt auch dran gefreut. Da fällt mir aber ein, ne? Es gibt zwar ein paar dieser verschiedenen Arten im Bestiarium, die auch im Wasser leben, Aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, sind das relativ wenige, oder? Oder, na, vielleicht kommt es mir auch gerade nur so vor. Vielleicht kommt es mir gerade nur so vor. So genau weiß ich es ja auch gar nicht. Oh Gott, ja, gut, machen wir. Machen wir endlich mal mit dem nächsten Punkt weiter. Kleidung. Da die meisten Beasts Fell haben, tragen nur die wenigsten Kleidung. Moment, ich dachte, die haben Menschenkörper, aber jetzt trotzdem Fell. Also sind das eigentlich eher Menschenaffen mit Tierköpfen oder wie? Oder was? Oder ich komme gerade nicht klar, was Rainer mir sagen will. Also ich meine, klar, sie haben menschliche Körper mit tierischen Merkmalen. Ich nehme mal an, vielleicht meint er, dass ein Fell ein Merkmal davon ist, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ich weiß nicht, was Rainer damit meint. Egal. Ja, also, ne, da die meisten Biestfell haben, tragen nur die wenigsten Kleidung und selbst diese tragen sie meist nur als Schutz vor Verletzungen, Hitze oder Kälte. Rainer. Egal. In einer Welt ohne Scham stört es niemanden, wenn man nackt ist. Ja, Rainer, warum musst du das jedes Mal wieder betonen? Es wird langsam langweilig. Warum also Kleidung tragen? Erneut, Rainer, es wird langweilig. Wir haben das jetzt schon mehrfach gelesen. Wir wissen, wie du tickst. Wir wissen, dass du ein ekelhaftes, degeneriertes Stück Scheiße bist. Passt schon. Brauchst du nicht noch 20 Mal schreiben. Zudem sieht man den meisten Beasts aufgrund ihrer tierischen Gestalt das Geschlecht nicht so genau an. Warum denn jetzt plötzlich tierische Gestalt? Ich dachte Menschenkörper mit, ja, ein paar tierischen Merkmalen. Rainer, du verwirrst mich. Obwohl man es an ihren Stimmen meist leichter unterscheiden kann. Aha, also trotz Tierkopf sind sie zu, ja, ich sag mal, menschenähnlicher Artikulation fähig. Ganz im Gegensatz zum Rainer übrigens. Besonderheiten. Beasts können jeder bekannten und sogar unbekannten Säugetierart entsprechen. Die einzige Einschränkung ist, dass es sich nur um Landtiere handelt. Also auch keine Fledermäuse. Eine weitere Besonderheit ist, dass Beasts jede Art von Beast als Nachkommen bekommen können, unabhängig davon, ob beide Elternteile Beasts sind oder nicht. Es liest sich übrigens behindert, immer Beasts zu sagen. Auch spielt es keine Rolle, welche Beastart sie sind. Als Beispiel: zwei Katzenbeasts können auch ein Hundejunges bekommen. Das liegt an der Vielfach der Beast-Gene. Was zum Fick? Das liegt an der Vielfach der Beast-Gene. An der Vielfach. Was könnte Rainer damit meinen? Vielfältigkeit? Ich weiß nicht, ob der Einfältige von Vielfältigkeit reden kann. Aber ja, passt schon. Bei artenübergreifendem Nachwuchs kann es natürlich auch eine ganz andere Art sein, da die meisten Biestarten eine sehr starke Genetik haben. Hä? Warum kann es dann eine ganz andere Art sein, wenn die eine sehr starke Genetik haben? Zumal, du hast doch geschrieben, Fortpflanzungsgene normal und nicht sehr stark. Hä? Was zum Fick? Also, da, okay, als Beispiel. Ein Biest und Goblin bekommen ein Kind, kann es auch... Was? Nee, es steht da wirklich so. Als Beispiel, ein Biest und Goblin bekommen ein Kind, kann es auch ein Goblin-Kind werden. Rainer meint natürlich, als Beispiel, bekommen ein Biest und ein Goblin ein Kind, kann es auch ein Goblin-Kind werden, aber so hat er es nicht geschrieben, weil er ein Idiot ist. Das bedeutet, dass bei ihnen beides möglich ist. Ja, sie sind sogenannte Switcher. Egal, ob einer der beiden Elternteile ein Beast ist oder nicht. Moment, egal? Also könnten auch zwei Katzenbeasts dann einen Goblin kriegen, oder wie? Wenn das egal ist? Hä? Natürlich können artübergreifende Kinder nur entstehen, wenn mit den jeweiligen Arten außerhalb der Beasts ein Kind gezeugt wird. Ja, okay, also doch nicht. Warum dann, egal ob einer der beiden Elternteile ein Biest ist oder nicht? Hä? Ich versteh's nicht. Rainer, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du hier beschreibst. Wir wissen jetzt zwar, aufgrund der Tatsache, dass du halt, ne, anscheinend gemerkt hast, dass du dich nicht ausdrücken kannst und deshalb Sachen immer nochmal klarstellen willst. Jetzt wissen wir zwar, wie du es meinst, aber deine Beschreibung davon war behindert as fuck. Meine Güte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Also einer der beiden ein Biest und der andere eine andere Art. Ich lese nochmal dieses letzte Stück im Gesamten vor, weil es zu behindert ist. Okay. Das bedeutet, dass bei ihnen beides möglich ist, egal ob einer der beiden Elternteile ein Biest ist oder nicht. Natürlich können artübergreifende Kinder nur entstehen, wenn mit den jeweiligen Arten außerhalb der Biests ein Kind gezeugt wird. Also einer der beiden ein Biest und der andere eine andere Art. Das ist so dumm, was zum... Oh Gott. Ja, da hat ChatGPT auch gesagt, ich gebe auf. Hier, passt schon. Veröffentliche es einfach. Es liest sowieso keiner. Oh Gott. Leider kann ich euch über die Biests im Allgemeinen nicht viel mehr sagen. Falls euch jedoch noch Fragen zu der Art einfallen, gebt mir gerne Bescheid. Ich werde sie gerne beantworten. Wie bereits erwähnt, werde ich zu den einzelnen Biests noch genauere Informationen liefern. Ein kurzer Überblick zu den Biests, die ich auf jeden Fall behandeln werde. Wolf, Hyäne, Hase, Maus, Bär und einige andere Arten. Danke dafür. Ja, also die wird er auf jeden Fall behandeln. Wolf, Hyäne, Hase, Maus, Bär und andere Arten. Also diese anderen auch. Aber wir wissen halt dann nicht welche. Danke. Ja, Hyäne. Wenn ich mich nicht täusche, ist Hyäne bereits in der Tabelle vorhanden. Genau, ab der Nummer 15, da geht's los mit den ersten, da haben wir Hyäne, Wolf, Hase und Löwe. Okay, also die gehören dann praktisch damit zusammen. Wäre natürlich dann ganz sinnvoll gewesen, das so einzuteilen, dass die auch direkt untereinander stehen und dass das nicht so behindert gegliedert ist, wie Rainer das jetzt hier gemacht hat. Ja, aber gut, ist dann halt so. Müssen wir mit leben, Freunde. Ja, also ich werde dann, wenn wir an dem Punkt sind, nochmal sagen, dass wir, ne, dass wir das hier quasi schon behandelt haben. Ja, danke dafür, Rainer. Danke dafür, dass du offensichtlich mal wieder kein Konzept hast. Diese Biests werden auf jeden Fall früher oder später behandelt, wie noch ein paar andere. Alle weiteren Biests, die euch interessieren, könnt ihr natürlich gerne nachfragen und ich werde eure Fragen und Interessen priorisieren. Liebe Grüße, Schweiner Stinkler. Wie immer, keine Kommentare. Wer hätte das gedacht? Und es geht weiter mit Bestiarium 7. Mehr Menschen. Manchmal auch weniger Menschen. Es musste sein. Ach Gott. Ja, vom 8. März 2025, also genau wie die Biestmenschen. Mein Universum, Bestiarium. Wie immer, als Überschrift. Rasse, Tiermenschen, Name, Meermenschen, Größe, circa 2 Meter. Herkunft, System der humanoiden Völker, Planet, Aqua, Luna. Rainer, Luna ist in den romanischen Sprachen, also aus dem Lateinischen stammend, die Bezeichnung des Mondes. Warum zum Fick sollte ein Planet Wassermond heißen? Bitte sag's mir. Geschlecht männlich und weiblich. Ja, sonst wären's ja nicht mehr Menschen, sondern mehr Frauen oder mehr Männer. Was auch immer. Geschlechtsreife ca. 17 Jahre, Lebenserwartung ca. 140 Jahre. Fortpflanzungsgene enorm. Was auch immer das heißen soll. Sexuelle Bereitschaft hoch. Und aus irgendeinem Grund in schwarz geschrieben statt in weiß wie der Rest des Textes, bevorzugte Partner keine. Dann eine Abbildung eines, ich würde sagen, relativ androgynen Meermenschleins. Also könnte ich jetzt nicht sagen, was das sein soll. Ja, okay. Was auch immer. Ansichten der Rasse. Als Volk des Wassers, in dem sich unzählige Arten tummeln, gehören die Meermenschen zu den vielen humanoiden Völkern. Ja, sonst wären es ja keine Tier-Mensch-Arten, oder? Neben ihrer Liebe zur Kunst und Musik hegen sie auch eine große Faszination für das, was außerhalb des Meeres liegt. Oh, das ist ja interessant. Was machen die denn für Musik unter Wasser? Womit vor allem? Also ich meine, nicht, dass man das nicht kann. Ich meine, wir haben alle gesehen bei SpongeBob, dass das wunderbar funktioniert. Nein, aber ich weiß nicht. Passt schon, Rainer. Unter den anderen Völkern tragen sie aufgrund ihres Gesanges auch noch den Namen Sirenen. Ah ja, also wisst ihr Bescheid, wo die Bezeichnung herkommt. Da sie das Wasser verlassen können und auf menschlichen Beinen laufen, ah ja, hat man jetzt in der Abbildung aber nicht gesehen. Wie funktioniert denn das? Ziehen die dann ihre Schwanzflosse aus oder verwandelt sich das dann automatisch oder wie läuft das ab, Rainer? Ah ja, da sie das Wasser verlassen können und auf menschlichen Beinen laufen, trifft man sie gelegentlich auf Inseln oder in der Nähe von Küsten an. Da mehr Menschen auch im Süßwasser leben können, kommen sie hin und wieder in Seen vor, die mit großen Flüssen untereinander und dem Meer verbunden sind. Ah ja, okay. Aber nicht in reinen Binnenseen, die nicht über Flüsse mit dem Meer verbunden sind. Ja, ganz wichtig, liebe Freunde. Aussehen. Meermenschen haben, ähnlich wie Beasts, unterschiedliche äußere Erscheinungsbilder. Die meisten besitzen den Oberkörper eines menschlichen Mannes oder einer menschlichen Frau, sowie die Flosse oder den Unterkörper eines Meeresbewohners. Eines Meeresbewohners, also auch eines, eines Wasserkrebses oder Flusskrebses oder so, nehme ich an. Ah ja. Dazu zählen neben verschiedenen Fischarten auch Tintenfische, Oktopus und andere. Ja, damit ist dann auch die gute Ursula mit abgedeckt. Und damit meine ich nicht Frau von der Leyen. An Land verwandeln sich ihre Flossen in Beine, doch oft erkennt man noch ihre nichtmenschliche Herkunft. Einige wie Oktopus-ähnliche Meermenschen verwandeln ihren Unterleib allerdings nicht, da sie sich an Land auch ohne diese gut bewegen können. Auch ohne Unterleiber, oder? Er meint natürlich ohne Beine, aber er hat es halt behindert geschrieben. Ihre Haarfarbe ist meist grünlich, was auch unterschiedliche Farbtöne ergeben kann. Okay, was auch immer Rainer damit meint. Nach der Verwandlung ihrer Beine bleiben oft große Schuppen in der Farbe ihrer Fischform zurück. Rainer, weißt du, ist dir bewusst, dass Form und Farbe nicht zwangsläufig zusammenhängen? Ich weiß, er meint eine andere Art von Form, aber das klingt bescheuert. Sag doch, oft große Schuppen in der Farbe der Schwanzflosse, aber na gut. Ein weiteres Merkmal, woran man sie erkennt oder erkennen kann, würde ich eher sagen. Die weiblichen Meermenschen tragen ihr Haar meist lang, während die männlichen es kurz halten, wobei sich diese Modeerscheinung über die Zeit hinweg ändert. Sowohl Männer als auch Frauen gelten als äußerst attraktiv. In den Augen welches Betrachters? In deinen, Rainer? Oder denen eines jeden, weil Ding? Aber es gibt ja unterschiedliche Vorlieben auch bei den verschiedenen, egal. Ja, passt schon. Rainer findet's geil. Rainer würde gern auf Ariel spritzen oder ihn oder was auch immer und deswegen muss das unbedingt damit rein. War doch klar. Hier interessant, warum haben mehr Männer kurze Haare? Wenn ich jetzt so an Darstellungen von mehr Männern denke, dachte ich, haben die auch meist lange Haare. Oder liege ich da falsch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, was auch immer. Rainer schreibt nämlich weiter nach, gelten als äußerst attraktiv, wobei das natürlich auch immer auf die jeweilige Spezies ankommt, die sie betrachtet, da alle Völker andere Idealbilder haben. Ach, plötzlich. Durch ihr Leben im Meer besitzen sie schlanke, aber muskulöse Körper. Ja, im Gegensatz zu fett, aber fit, wollte ich jetzt nochmal erwähnt haben. Die Brüste der Frauen sind im Vergleich zu denen von Landbewohnerinnen oft kleiner. Vermutlich ebenfalls eine Anpassung an das Leben im Wasser. Ja, warum eigentlich? Im Wasser wirkt sich ja die Gravitation nicht so stark aus. Ich meine, klar, mit stromlinienförmigen Körper kann man schneller schwimmen, aber andererseits können die halt, ne, wenn die im Wasser sind, nicht ganz so stark hängen wie an Land. Ach je. Okay, ja, vermutlich ebenfalls eine Anpassung an das Leben im Wasser. Doch auch hier gibt es, wie so oft, Ausnahmen. Wahnsinn, gut, dass Rainer das immer noch schreibt. Sonst dachte ich nämlich, dass immer für alle das Gleiche gilt. Ich bin nämlich ein bisschen dumm und weiß das nicht, wisst ihr, Leute? Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man das noch mit dazu schreibt. Dummer Spast. Kleidung. Mehr Menschen tragen keine Kleidung. Im Wasser wäre das unpraktisch. Weiß ich nicht. Also, ich bin eigentlich immer bekleidet in gewisser Weise, wenn ich ins Meer gehe. Ja, auch je nachdem, was ich vorhabe. Aber gut. Davon abgesehen, sehen Sie keinen Nutzen darin. Warum sollte man im Meer auch Kleidung tragen? Ja, zum Beispiel, weil es arschkalt sein kann. Dann ist so ein Neoprenanzug gar nicht mal so schlecht, hätte ich gesagt gehabt. Aber ja, gut, Rainer muss halt immer wieder, immer und immer und immer wieder seine komischen FKK-Ansichten hier rein projizieren. Aber meine, wen wundert's? Besonderheiten. Mehr Menschen gebären tief im Meer. Was zum Fick? Daher sind Kinder, die eine weibliche Meermenschin. Oh Gott. Oh Gott. Meermenschin, Alter. Halt's Maul, Rainer. Du hast mit weiblich hast du es doch schon spezifiziert. Ich hasse diesen Begriff Menschin. Es ist so, ich finde das herabwürdigend, so als ob eine Frau kein richtiger Mensch sein kann und deshalb eine Menschin sein muss. So was Behindertes, Alter. Nein. Und Rainer benutzt natürlich diese Scheiße. Wenn du schon weiblich schreibst, dann kannst du danach auch einfach Mensch sagen. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Du kannst sowieso einfach Mensch sagen, weil Menschen, weiß ich nicht, eine komplett degenerierte Sprachscheiße ist. Gott, ist das behindert. Gut, machen wir mal den Satz. Daher sind Kinder, die eine weibliche Meermenschin empfängt, immer ebenfalls Meermenschen, da ihre Gene äußerst dominant sind. Zumal könnte ein Kind, das nicht zu ihrem Volk gehört, im Meer ja nicht überleben. Sollte jedoch ein männlicher Meermensch mit einer weiblichen Angehörigen einer anderen Spezies Nachkommen zeugen, kann es gelegentlich zu einer anderen Art von Kind kommen. Also mit anderen Worten, weibliche Meermenschen, Meermenschinnen und Außen, die erzeugen quasi immer andere Meermenschinnen und Außen, und zwar innen ganz tief im Meer. Aber andersrum nicht, also, ne, mehr, wie heißt denn das dann eigentlich? Meermenscher? Ein männlicher Meermenscher, nehme ich an. Ja, was ist denn die männliche Form zu Mensch? Ein Menscher, oder? Also ein männlicher Meermenscher. Ist das bescheuert? Da, also, ne? Wenn man denkt, Meermenschin wäre okay, überlegt einfach mal, wie sollte denn die männliche Form zu Mensch heißen? Ja, natürlich heißt es schon der Mensch, aber Genus ist nicht das gleiche wie Sexus. Und dementsprechend, ja, wenn man das unbedingt gendern will, müsste man die reguläre Form eben auch vermännlichen. Also ist es dann ein Menscher. Also ein männlicher Meermenscher, der kann also auch andere Nachkommen, also Nachkommen aus einer anderen Spezies zeugen. Okay, wisst ihr Bescheid? Oh Gott, ist das behindert, Alter. Gut, ich sollte mich wieder hier auf die Scheiße konzentrieren und die andere Scheiße erstmal außen vor lassen. Also, sollte jedoch ein männlicher Meermensch mit einer weiblichen Angehörigen einer anderen Spezies Nachkommen zeugen, kann es gelegentlich zu einer anderen Art von Kind kommen. Dennoch wird in der Regel aus der Verbindung mit einem Meermenschen auch ein Meermensch geboren. Die Gene der Meermenschen sind sogar stärker als die der Minotauren oder Zentauren. Wie ist denn das mit den Arachnen dann? Das wäre jetzt so meine Frage. Ja? Bei den Arachnen hast du ja gesagt, dass die praktisch immer, oder nee, hat er nicht sogar immer gesagt, dass die immer auch Arachnen als Nachfolger bekommen? Aber deren Gene sind ja auch nur stark. Und nicht enorm, so wie diese hier. Rainer, kann es sein, dass du dir das irgendwie nicht so gut überlegt hast mit diesen Kategorien und Einteilungen? Kann es sein, dass das jetzt hier alles mit der Zeit so ein bisschen gewachsen ist und du ja eigentlich keine Ahnung hast, womit du angefangen hast und das gar nicht so gut durchdacht und strukturiert ist, wie du das immer geglaubt hast? Nur mal so als Frage. Oh Gott. Ja, also Gene der Meermenschen sogar stärker als die der Minotauren oder Zentauren, während bei diesen die Möglichkeit einer Mischlingsgeburt häufiger vorkommt, ist es bei Meermenschen so selten, dass solche Kinder als ein außergewöhnlicher Liebesbeweis gelten und ich kotze gleich, Freunde. Gut, wir sind endlich mit dieser Scheiße durch. Das wäre der grobe Überblick über die Meermenschen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir einfach einen Kommentar, ich beantworte sie gerne. Ich möchte die Beiträge jedoch nicht zu lang gestalten, das ist sehr rücksichtsvoll von dir, trotzdem war der eindeutig zu lang. Liebe Grüße, Weiner Rinkler. Und wie immer, keine Kommentare. Wahnsinn. Wir machen weiter mit der vorletzten Spezies und wenn ich mir die Zeit anschaue, ja, haut das sogar so ungefähr hin. Bestiarium 8, Harpien. Ebenfalls vom 8. März 2025. Mit der Überschrift wie immer, mein Universum, Bestiarium, aber die ist halt über die Zeit irgendwie ein wenig kleiner geworden. Also ich glaube, die war beim vorigen Artikel schon so klein. Bei dem davor, da war sie noch groß. Ah, wer weiß, ist halt Rainer. Rainer macht Zeug. Rasse Tiermenschen, Name Harpien, Größe ca. 1,70 Meter. Herkunft, System der humanoiden Völker, Planet der Berge und Ebenen, also da, wo auch die Minotauren und die Zentauren herkommen. Geschlecht weiblich, Geschlechtsreife ca. 19 Jahre, Lebenserwartung ca. 200 Jahre. Uiuiui, werden ganz schön alt. Fortpflanzungsgene normal, sexuelle Bereitschaft hoch. Ja, liebe Freunde, da habt ihr's. Bevorzugte Partner, männliche Partner, wie immer ist, oder nicht wie immer, wie schon bei dem letzten Mal, ist aus irgendeinem Grund das bevorzugte Partner in schwarz gedruckt. Ja, dann haben wir hier das Bild der Harpien. Ja, sehen ein bisschen anders aus als die, die ich so aus meinen Videospielen kenne, aber wir reden ja hier auch vom Bumsdiversum. Und was aber auffällt ist, dass die anscheinend, also ich weiß nicht, vielleicht soll das auch Federkleid sein, das ist ein bisschen schwierig. An den Beinen sind sie gefiedert, aber das sieht dann doch ein wenig anders aus. Das sieht eher nach einer Art Badeanzug aus, was die da tragen. Aber hey, der Rainer wird uns bestimmt erklären, was es damit auf sich hat und wie das so funktioniert. Ansichten der Rasse. Als Volk der Lüfte gehören sie zu den Freiheiten. Oh Gott, was zum Fick bin ich hier lesend. Also zunächst ist freiheitsliebend ein Adjektiv. Auch eines, das man nicht auseinander, sondern zusammenschreibt. Was aber zum Fick soll dieser Accent accu, der stellvertretend wahrscheinlich für einen Apostroph stehen soll, der auch falsch wäre an dieser Stelle, vor dem S da. Das ist also, oh, das ist die schlimmste, das ist noch viel schlimmer als die schlimmste Form des Deppen-Apostrophen. Das ist der Dulli-Apostroph. Der Dulli-Accent eigentlich. Oh Gott! Also so. Nein, also ist ja kein, also wenn man so behindert schreibt, ist es kein Wunder, dass an der Stelle ChatGPT sagt, nee, weißt du was, da verweigere ich mich. Oh Gott. Ja, okay, als Volk der Lüfte gehören zu diesen, das ist so behindert. Als Volk der Lüfte gehören sie zu den freiheitsliebenden Völker. Rainer, Völkern. Etwas, das sie besonders schätzen. Dass sie zu diesen freiheitsliebenden Völkern gehören. Oder die Freiheitsliebe. Ähnlich der Zentauren. Ähnlich den Zentauren. Harpien stammen vom selben Planeten wie die Minotauren oder Zentauren. Ja, danke, das wissen wir schon. Doch sie leben an vielen Orten im Universum. Sie gehören zu einer der häufigsten Arten und besiedeln fast alle Planeten mit Bergen, da sie dort gern ihre Nester bauen. Ihre Lebensphilosophie lautet: Die Lüfte sind die Freiheit. Gilt das auch für Darmwinde, Rainer? Aussehen. Für unerfahrene oder entfernte Beobachter können Harpien fast wie Engel wirken, da sie neben ihren Flügeln auch normale Arme besitzen. Ihre Beine hingegen ähneln eher denen eines Raubvogels mit langen, kräftigen Krallen. Ja, also je nachdem, entweder nichts oder ganz besonders etwas für Fußfetischisten. Da sie ein rein weibliches Volk sind, legen sie großes Interesse an männlichen Arten, insbesondere die rein männlichen Völker wie Goblins, Kobolden oder Orks. Wieso Kobolden und nicht Kobolde? Naja. Ihrer Weiblichkeit bewusst umgarnen sie diese besonders geschickt und mit großem Erfolg. Gott, ich kotz gleich. Jedoch haben sie auch an anderen Völkern Interesse und nicht immer nur an dem männlichen Geschlecht. Ganz wichtig, Rainer, ganz wichtig, dass du das immer wieder betonst. Ihr Aussehen ist besonders ansprechend. Also ich weiß ja nicht, ich habe das Bild gesehen. Neben den großen Flügeln, die sie wie Engel auf dem Rücken tragen, haben sie lange, dichte Haare. Abgesehen von ihren Flügeln besitzen sie keine Federn am Körper. Moment, da muss ich jetzt aber hart widersprechen. Man hat ja man kann doch die gefiederten Beine mit den Krallen eindeutig sehen. Hä? Also, ich meine, du hast ja auch geschrieben, ihre Beine hingegen ähneln eher denen eines Raubvogels. Ich meine, klar, er hat dann geschrieben mit langen, kräftigen Krallen, aber da erwarte ich dann trotzdem, dass die gefiedert sind. Zumal die auch, wie gesagt, auf der Abbildung so aussehen. Klar, nun ist die Abbildung eher ein Hinweis als eine echte Beschreibung, ist halt wieder das Problem, dass der Rainer da halt wieder eventuell ein andere Vorstellungen hatte als die KI, bei der er das hat malen lassen. Und das macht's halt nicht leicht. Ja, aber trotzdem weiß ich nicht. Also, ja, ich meine, kann natürlich auch sein, dass Rainer die Beine wiederum nicht zum Körper zählt. Also, es ist ja wieder die Frage, was er exakt mit Körper meint, aber gut. Also abgesehen von ihren Flügeln, wobei er die ja auch anscheinend dazu zählt, Fragezeichen, besitzen sie keine Federn am Körper, ihre Haut ist glatt und ähnelt der von menschlichen Frauen. Kleidung. Wenn sie am Boden verweilen oder umherlaufen, legen sie oft ihre Flügel um sich, sodass ihre nackten Körper nicht sichtbar sind. Aha, also nackt. Dies geschieht jedoch nicht aus Scham. Es ist ganz wichtig, dass Rainer das immer und immer und immer wieder sagt, weil Scham et cetera existiert nicht, sondern aus Bequemlichkeit. Schließlich möchte niemand ständig mit seinen Flügeln irgendwo anstoßen. Abgesehen davon, gesehen davon, sind sie, wie viele andere Völker, unbekleidet. Sie schmücken sich jedoch gerne mit Federn, entweder von sich selbst oder von ihren Schwestern, die sie gerne als Halsschmuck tragen. Ein bisschen merkwürdig, oder? Ich weiß nicht, stell mir das irgendwie merkwürdig vor. Stellt euch mal vor, Rainer rasiert sich seinen Rücken, spinnt dann sein Rückenhaar zu einem dicken, festen Faden und macht sich daraus eine Halskette. So ungefähr ist das doch, wenn man die eigenen Federn benutzt, oder? Sehe ich das gerade falsch? Zumindest stelle ich mir das gerade so vor. Oh Gott, ist das widerlich. Ja, gut. Also die Abbildung hat diesbezüglich gelogen. Ja, die sind eigentlich obenrum nackt, aber wollte die KI halt nicht machen, kann ich verstehen. Ist auch besser so, weil sonst müsste ich es halt zensieren vorm Einblenden. Gut, damit kommen wir zu den Besonderheiten. Obwohl Harpien zierlich wirken, verfügen sie über enorme Kräfte. Sie sind in der Lage, einen erwachsenen Minotaurus-Bullen zu greifen und in ihr Nest zu tragen. Das geschieht natürlich nur freiwillig, liebe Freunde, ne? Und nicht irgendwie, weil sie irgendwas mit dem anstellen wollen oder so. Ein Gewicht von über 350 Kilogramm, in Klammern, je nach Bulle, versteht sich. Also kurz vor Rainer. Die stärkste jemals dokumentierte Harpie soll sogar bis zu 450 Kilogramm getragen haben. Ja, ich kann euch auch sagen, wo das passiert ist. Das war in Rainers Fiebertraum. Da wurde er nämlich von einer Harpie getragen. Oh Gott. Ja, die stärkste jemals dokumentierte Harpie soll sogar bis zu 450 Kilogramm getragen haben, ohne dabei Anzeichen von Erschöpfung zu zeigen. Wo also wirklich ihre Grenzen liegen, ist nicht bekannt. Okay, gibt's da keine Wettbewerbe für? Klingt doch wie was, wo man eigentlich einen Wettstreit draus machen könnte. Aber nee, dann gäbe es ja irgendwie irgendwas mit Gewinnern oder so. Nee, das mag der Rainer nicht so. Ihre Gene sind allerdings nicht außergewöhnlich dominant, sondern entsprechen einem normalen Maß. Das bedeutet, dass bei einer Paarung mit anderen Arten eine 50-50 Chance besteht, ob das Kind zu den Harpien oder einer anderen Art angehört. Ja, Moment, Rainer. Das gilt ja dann nur, also so wäre das meine Interpretation, diese 50-50 Chance besteht ja nur, wenn das ebenfalls eine mit normalen Fortpflanzungsgenen ist, dieser Partner, oder? Weil ansonsten, wenn der Partner stärkere Fortpflanzungsgene hat, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das von diesem Partner dann ein Kind daraus entsteht. Sonst würde das ja gar keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Naja, was auch immer. Ich glaube, das hat Rainer sich nicht so richtig durchdacht, wie das funktioniert. Da Harpien jedoch eine hohe Paarungsbereitschaft haben, bringen sie in ihren knapp 200 Lebensjahren viele Kinder zur Welt, sodass ihre Art stets gesichert ist. Zudem sind sie auf vielen Planeten heimisch, selbst wenn ihr Ursprung auf dem Planeten Berge und Ebenen liegt. Ihre Überlebenschancen sind daher ausgezeichnet. Oh, das ist das erste Mal, dass ich davon höre, Rainer. Gibt es denn Spezies, die möglicherweise bald aussterben werden? In deinem Bumsdiversum? Oder wie habe ich das zu verstehen? Naja, Rainer schließt ab mit: Gut, damit sind wir auch mit den Harpien durch. Wie immer gilt, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ich beantworte eure Kommentare oder schreibe bei ausführlicheren Fragen auch gerne zusätzliche Beiträge. Liebe Grüße, Euer Binkler. Wie immer, natürlich keine Kommentare. Und damit kommen wir zur letzten Spezies für dieses Video. Bestiarium 9. Werwölfe. Veröffentlicht am 9. März 2025, also ein Tag später. Mein Universum, Bestiarium. Rasse Tiermenschen, Name Werwölfe, Größe ca. 2,50 Meter. Ganz schön groß. Herkunft, System der humanoiden Völker, Planet der dunklen Schatten. Gibt es auch einen Planeten der hellen Schatten, Rainer? Geschlecht, männlich und weiblich, Geschlechtsreife ca. 14 Jahre, Lebenserwartung ca. 100 Jahre. Fortpflanzungsgene normal, sexuelle Bereitschaft normal, in Klammern, außer bei Vollmond. Bei Vollmond, da wird wild rumgebumst, liebe Freunde. Bevorzugte Partner, keine. Ja, dann haben wir hier so ein Wolfswesen mit Klauen statt Pfoten, zumindest vorne. Zumindest sieht das ein bisschen so aus. Okay. Ansichten der Rasse. Der Mond schenkt Licht. Werwölfe besitzen sowohl eine menschliche als auch eine tierische Gestalt, bevorzugen jedoch meist ihre animalische Seite. Daher leben sie am liebsten auf ihrem Heimatplaneten, da dort fast immer Nacht herrscht. Nur etwa eine Stunde pro Tag ist es dort Tag. Egal wo, Rainer? Wäre jetzt meine Frage? Oder also ist immer überall auf dem Planeten so, dass eine Stunde Tag ist? Ja, oh Gott. Und in dieser Zeit, also ne, während des Tages, müssen sie ihre menschliche Gestalt annehmen. Auf anderen Planeten hingegen müssen sie sich tagsüber immer in Menschen verwandeln und können nur bei Nacht ihre wahre tierische Form annehmen. Dennoch gibt es einige, die sich dazu entschließen, auf fremden Welten zu wandeln. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, liebe Freunde. Ich frage mich gerade, wie das mit der restlichen Flora und Fauna dann auf diesem Planeten der dunklen Schatten funktioniert, aber hey, das funktioniert natürlich schon. Und muss ja auch gar nicht, ne? Ich meine, man braucht ja nichts zum Überleben. Man lebt ja durch die Universumsenergie. Alles in Ordnung. Aussehen. In menschlicher Gestalt sehen Werwölfe aus wie gewöhnliche Menschen. Ganz gewöhnliche oder 2,50 Meter Menschen? Oder werden die erst 2,50 Meter, wenn sie zu Wölfen werden? Also, ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ich habe ja extra am Anfang gesagt, 2,50 Meter ist ganz schön groß. Na egal. Doch bei Nacht, wenn sie sich in ihr tierisches Ebenbild verwandeln, werden sie zu großen, muskulösen Wölfen, die aufrecht gehen können wie ein Mensch. In dieser Gestalt sind sie auch deutlich größer als in ihrer menschlichen Form. Okay, also ich nehme mal an, dass die als Mensch halt wirklich aussehen wie ein ganz normaler Mensch, auch von der Größe her, und dass diese Größe 2,50 Meter sich eben auf die Wolfsform bezieht. Muss ich halt schon fragen, Rainer, warum hast du das nicht unterschieden? Warum hast du nicht gesagt, so und so groß in Menschenform, so und so groß in Wolfsform? Naja, egal. Im Beastform. Im? Wieso im? Und warum jetzt Beast? Ich dachte, Beasts sind wieder was anderes. Naja. Im Beastform. Da ihre Beine nicht nach vorne, sondern, wie bei Wölfen oder Hunden, nach hinten gebogen sind, können sie sich auch auf allen Vieren bewegen. Ihre Fellfarben sind vielfältig, doch die meisten Wölfe haben dunkle Farben, wie schwarz oder braun. Es gibt jedoch auch seltene, weiße oder rote Werwölfe, die besonders hoch angesehen werden. Ah, also können die auch alle Farben sehen? Also, was heißt alle? Alle in Anführungszeichen? Also können sie auch, haben sie die drei Arten von Zapfen, die auch wir Menschen haben? Auch in Wolfsgestalt, nehme ich an. Oder wie? Oder was? Oder wo? Naja, passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Etwa alle 100 Jahre soll sogar ein goldener Werwolf geboren werden. Dieser wird meist zum Anführer des gesamten Volks oder Clans ernannt. Okay, also haben wir quasi den Dalai-Werwolf, der alle 100 Jahre neu geboren wird. Ja, Lebenserwartung ist ja 100 Jahre. Der quasi, das wäre halt die große Frage. Ist das immer die gleiche Seele? Also immer die gleiche Person, mehr oder weniger? Also ne, gleiche Seele, die immer wieder in einen goldenen Werwolfskörper kommt? Oder, also was heißt goldenen Körper? In einen Werwolfskörper mit goldenem Fell kommt? Oder sind das auch unterschiedliche Seelen? Weil dann ist es ja doch kein Dalai-Werwolf. Okay, was auch immer. Ich glaube, da hat sich Rainer keine Gedanken drüber gemacht. Kleidung. In ihrer Wolfsgestalt tragen Werwölfe natürlich keine Kleidung. In menschlicher Form sind sie meist nur spärlich bekleidet. Auf ihrem Heimatplaneten leben sie sogar nackt, da sie pro Tag nur eine Stunde in menschlicher Gestalt verbringen. Daher sehen sie es nicht als notwendig, sich zu bekleiden. Ja, mag ja sein. Also insbesondere, wenn du halt Klamotten anhast, ist halt auch doof, wenn du dich dann in einen Wolf verwandelst, warst nicht darauf vorbereitet, hast dich nicht vorher ausgezogen und dann reißt es halt alles ein, weil du wirst ja größer. Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja voll die Verschwendung. Also kann ich durchaus da verstehen in gewisser Weise. Auf anderen Planeten tragen sie oft lediglich einen Lendenschurz und die Frauen zusätzlich ein leichtes Tuch aus Arachnenseide über der Brust. Ja, wenn sie denn Arachnen in der Nähe haben, nehme ich an. Besonderheiten. Werwölfe sind bereits durch ihre Verwandlungskraft etwas ganz Besonderes, aber nicht so besonders wie der Rainer. Anders als in vielen bekannten Erzählungen, in Klammern, in unserer aktuellen Welt, unserer Rainer, sind sie jedoch keine blutrünstigen Bestien. Ja, wie könnten sie es auch sein, Rainer? Wir reden ja von deinem Bumsdiversum. Wie alle Wesen in meinem Universum leben sie von der Energie, die in ihnen und um sie herum existiert. Sie haben daher kein Bedürfnis zu essen, genießen es aber dennoch, Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was für welche. Mit der Zeit haben sie begonnen, einen besonderen Schnaps zu brauen, dessen Herstellung ein Geheimnis ihrer Art ist. Bekannt ist nur, dass sie die Kraft des Mondes aus dem Licht extrahieren. Oh Gott! Das auf einen bestimmten See fällt, um den herum Beerenbüsche verschiedener Art wachsen. Oh, ist das behindert. Doch genaue Informationen darüber, bewahren die Werwölfe sorgfältig. Wer jedoch höflich zu ihnen ist und danach fragt, mit dem teilen sie bereitwillig etwas von ihrem Vorräten, Rainer, bist du dir da sicher, an diesem besonderen Schnaps. Auch das Bier, das sie brauen, ist hervorragend und im ganzen Universum bekannt. Es gibt nicht wenige der Werwölfe, die eine Art kleine Waldkneipe auf verschiedenen Planeten führen. Ja, die klassischen Werwolfswaldkneipen. Ach, eines sollte Mann, aber nicht Frau, Rainer hat es so geschrieben, nicht ich, vielleicht noch erwähnen. Werwölfe gehören nicht zu dem Volk der Beasts. Sie sind ein eigenes Volk. Ja, das hättest du auch bei den Minotauren schon mal sagen können, hätte ich gesagt gehabt. Das wäre fürs Erste alles über die Werwölfe. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Jedes Mal schreibt ihr das dazu. Sollten ausführliche Fragen aufkommen, werde ich gerne weitere Beträge dazu verfassen. Liebe Grüße, Ruiner Wonkler. Und natürlich, ich meine, was erwartet man? Gibt es keine Kommentare. Ja, wir sind durch für heute. Also ich bin jedenfalls komplett durch gerade. Oh, war das eine Scheiße. Auf ganz vielen Ebenen, ja, sowohl inhaltlich als auch sprachlich, war das eine Totalkatastrophe. Oh Gott, ja, wir sind durch. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den nächsten 5 Spezies. Das werden sein der Minocentaur. Keine Ahnung, warum Centaur und nicht Centaur. Rainer wird es wissen. Gorgone, Sphinx, Faun und Lamassu. Lamassu? Was auch immer. Und beim übernächsten Mal, also im letzten Teil für die Tiermenscharten, geht es dann weiter mit den Beasts. Ja? Hyänenbeast, Wolfsbeast, Hasenbeast, Löwenbeast und dann am Ende noch Fauntor. Wo der Unterschied zwischen Faun und Fauntor ist, ja, das werden wir dann wahrscheinlich erfahren, nehme ich an. Klingt alles behindert. Ich habe keine Lust. Aber wir ziehen es durch. Wir ziehen es durch, Freunde. Ja, das ist das Wichtigste. Wir machen weiter, damit wir endlich verstehen, was in Rainers Bums-Diversum alles abgeht. Was es da alles für bumsbereite Spezies gibt, wie die Harpien, die ja sich auch gerne mal einfach Mann krallen, den mit in ihr Nest ziehen und dann da so richtig schön nett behandeln. Rein freiwillig natürlich. Also, ne, wenn der sagt, ach nee, Schatz, ich hab Migräne, dann macht die das natürlich nicht, völlig klar. Völlig klar. Kann. Aber sie macht's nicht. Und dadurch, dass sie kann, sagt wahrscheinlich keiner nein, nehme ich an. Was auch immer. Es ist absurder Scheißdreck. Ja, also, ich nehme mal an, Rainer geht ohnehin davon aus, dass fast nie einer nein sagt. Warum sollten die Leute nein sagen? Es sind doch alles so bumswillige, dumme kleine Spastis wie der Rainer selber. Das wäre meine Vermutung, wie Rainer das Ganze sieht. Naja, gut. Wir sind für heute durch. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich noch groß sagen soll. Richtig viel gelernt haben wir nicht. Das waren jetzt alles wieder Wesen, die es schon in anderer Form gibt. Also da war jetzt nichts wirklich Kreatives oder Neues dabei. Ja, ich meine, Rainer hat ja angekündigt, da wird es auch einige Arten geben, die ihr noch gar nicht kennt. War bis jetzt nicht der Fall, wollte ich nur erwähnt haben. Also klar, ein bisschen dumm war das mit den Beasts, dass er dafür überhaupt, weil das ist ja eigentlich eine extra Kategorie und nicht eine Spezies, aber naja, egal. Egal, liebe Freunde. Ja, das reicht mir dann auch wirklich für dieses Mal. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Medlov und wie immer, viel Spaß.